Und jetzt starten wir in unsere Predigt rein und die heißt Ein Fest. Ein Fest. So vor den Sommerferien und jetzt auch so im Spätsommer nach den Sommerferien ist irgendwie die Zeit, wo alles gefeiert wird. Habt ihr vielleicht auch schon mitgekriegt? Also ich bin im Moment gefühlt jedes Wochenende auf irgendeinem Fest unterwegs. Hochzeitsfeste, Silberhochzeiten bin ich mittlerweile auch schon vermehrt unterwegs. Runde Geburtstage, 40. Geburtstage, 50. Geburtstage, irgendwelche Jubiläen, die gefeiert werden. Ja? Stadtfeste, Schulfeste. Wir kommen aus dem Feiern gar nicht mehr raus und ich finde es super, muss ich gestehen. Ja? Also ich feiere gerne. Vor allen Dingen, wenn ich irgendwo hingehen kann und das Essen ist vorbereitet und es ist alles da und ich muss es nicht machen. Macht richtig Spaß, feiern zu gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, boah, ich müsste auch mal wieder meinen Alltag unter die Füße kriegen. Wenn ich jedes Wochenende auf irgendwelchen Feiern bin, dann bleibt halt auch so manches liegen. Aber feiern ist erstmal was total Positives. Feiern ist voll gut. Bei manch einem habe ich allerdings so die Befürchtung oder so das Gefühl, man lebt nur noch fürs Feiern. Also dein Leben ist so aufgebaut, dass du irgendwie durch die Woche kommen musst, um am Wochenende wieder feiern zu gehen. Und diese Feier, da ist es dann auch völlig egal, was gefeiert wird. Es geht eigentlich mehr und mehr darum, den Alltag irgendwie zu vergessen. Unter den Teppich zu kehren, mal sich abzulenken und richtig zu feiern und dann den Kopf frei zu kriegen. Und dann muss man halt wieder 5 Tage arbeiten gehen, bis man wieder feiern kann. Naja, wie soll ich sagen? Es kann gut sein, dass einen der Alltag dann irgendwann einholt. Es kann gut sein, dass ich dann auf einmal auf der Feier, oder wo ich denke, hier feiere ich das Leben, jetzt bin ich so gut dabei, der Alltag auf einmal vor der Tür steht und richtig anklopft. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die wir zusammen angucken wollen, wo genau das passiert. Wo der Alltag auf einmal mitten am Fest reinplatzt und man spürt, wow, und jetzt? Die Geschichte steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, und wir lesen die mal miteinander. Ich lese sie euch vor, um was es da geht. Vielleicht kennt der eine oder andere die Geschichte schon. Ich habe festgestellt, ich habe noch nie über diesen Bibeltext gepredigt, was eigentlich spannend ist, weil das eine sehr bekannte Geschichte ist. Insofern Premiere heute. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitsfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Und die Mutter von Jesus machte ihn, Jesus, darauf aufmerksam. Sie haben keinen Wein mehr, sagte sie zu ihm. Was hat das mit mir und dir zu tun? Fragte Jesus. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Doch seine Mutter wies die Diener an, tut, was immer er euch befiehlt. Im Haus gab es 6 steinerne Wasserbehälter, die für die vorgeschriebenen Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatten, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister. Sie folgten seiner Anweisung. Der Zeremonienmeister kostete von dem Wasser, das nun Wein war. Da er nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen. Eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er. Später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Durch dieses Wunder in Kana in Galiläa zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus macht Wasser zu Wein. Das hat gefühlt jeder schon mal gehört. Also ich bin mit meinen alten Herren Fußballer, wenn man da in der Kabine sitzt und noch ein Bierchen trinkt oder irgendwie dann auf den Pastor zu kommt, dann ist die Geschichte immer ganz vorne dabei. Ja, ob das bei uns auch so wäre, ob der Wasser dann auch Wein würde und so. Also Sprüche. Also diese Nummer kennt man schon. Aber um was geht es denn eigentlich wirklich bei diesem Fest, bei dieser Geschichte, in diesem kleinen Nest in Galiläa, in Kana, bei dieser Hochzeitsgesellschaft, wo Jesus mit seinen Jüngern irgendwie mit dabei ist, weil es vielleicht Verwandtschaft oder nähere Bekanntschaft von seiner Familie war. Und meiner Meinung nach geht es um ein bisschen mehr. Der erste Punkt, den ich euch mitgebracht habe, heißt, wenn der Wein ausgeht. Weil das ist eigentlich der Punkt, wo es losgeht mit dieser Geschichte. Wo diese Geschichte nicht eine ganz alltägliche Geschichte ist. Hochzeiten gab es viele und die jüdischen Traditionen, da feiert man auch ausgelassen, da feiert man auch länger als nur so einen Nachmittagabend, wie das bei uns ist. Das ist eine richtig gute Gesellschaft und Wein spielt dabei tatsächlich auch eine große Rolle. Aber der Wein geht aus. Was bedeutet das, dass der Wein ausgeht? In dieser Geschichte bedeutet das eigentlich Schande für dieses Haus. Das ist so wie ein großes Minus, wie so ein negatives Vorzeichen, was über dieser Ehe, dieser Familie steht. das war, also konnte man die Ehe fast schon wieder annullieren, so gefühlt. Ne? Sagen, da wird nichts Gutes mehr draus. Wenn bei der Hochzeit schon der Wein ausgeht, dann haben sie entweder keine Ahnung, wie man plant, oder sie haben kein Geld. Auf jeden Fall steht das irgendwie unter einem schlechten Stern, würde man so sagen. Ja? War im jüdischen Glauben ist man doch noch sehr an der Symbolik verhaftet und auch an diesem Gedanken, Gott segnet oder er straft. Und wenn bei der Hochzeit der Wein ausgeht, das sieht ganz schlecht aus. Und dann kommt Jesus in diese Szenerie irgendwie rein und seine Mutter sagt, hier du, guck mal, der Wein geht aus, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, was kümmert mich das? Ist das mein Problem oder was? Bin ich jetzt dafür verantwortlich, dass sie alle ihre Hochzeit irgendwie hinkriegen? Spannenderweise kümmert er sich ja doch irgendwie drum. Wo geht uns in unserem Leben manchmal der Wein aus? Hast du so Situationen in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, ja, eigentlich gut und du willst durchstarten und es ist da, aber dann kommt diese Situation, es ist ja auch nicht beschrieben, warum der Wein ausgeht, ne? Ob Jesus und seine Jünger halt einfach nicht eingeplant waren und mal richtig zugelangt hatten vorher, steht nicht drin, warum jetzt der Wein ausgeht, aber es gibt diese Situation, wo du das Gefühl hast, hier komme ich jetzt an meine Grenzen. Hier reicht es nicht mehr. Und dann? Was mache ich dann? Spannenderweise kümmert sich Jesus ja irgendwie doch drum. Aber er macht auch deutlich, der Wein und die Hochzeit, das ist eigentlich nicht das, worum es mir geht. Und ich bin davon überzeugt, das ist eigentlich auch nicht das, worum es geht bei dieser Geschichte, weshalb Johannes sie bringt in seinem Evangelium. Das Spannende ist ja, nur Johannes erzählt diese Geschichte, so als erstes Zeichen, so das Erste, was Jesus tut. Die anderen Evangelisten, die schreiben andere Geschichten, die ganz am Anfang stehen. Aber für Johannes war die wichtig und er setzt in seinem Evangelium eine Klammer mit dieser Geschichte und mit dem, was am Ende seines Evangeliums steht. Ich denke, Jesus möchte an dieser Stelle sagen, ja, ich nehme die Not wahr, aber ganz ehrlich, es gibt eine viel größere Not, als dass der Wein bei dieser Hochzeit ausgeht. Und das ist der Punkt, dass der Wein in eurem Leben ausgeht. Dass euer Leben leer ist und dass ihr was ganz anderes braucht als nur eine schöne Feier. Und er ist dafür gekommen, sich um dieses andere zu kümmern. Und er sagte, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also heute an dieser Hochzeit wird das, weshalb ich da bin, das, worum es eigentlich geht, noch nicht erfüllt werden. Es geht um was Tieferes. Und die nächsten Punkte, die ich euch mitgebracht habe, die sind vielleicht so ein paar kleine Aspekte, um dem auf die Spur zu kommen, die Johannes da ganz bewusst einbaut. Der zweite Gedanke, Vertrauen im Mangel. Da geht es um Maria. Maria, die Mutter von Jesus, er hatte natürlich ein gutes Gespür. Mütter haben immer ein gutes Gespür für ihre Kinder, das ist das eine, aber er hatte natürlich auch viel erlebt. Schwanger geworden vom Heiligen Geist, der Engel erschienen und gesagt, das ist der, der kommen wird, das wird der Messias sein. Hat viel erlebt. Was in der Kindheit mit Jesus war, ist nicht beschrieben. Das wissen wir nicht genau, wie das Verhältnis der beiden war. Auf jeden Fall hat sie ja, ein gutes Gespür. Obwohl Jesus sie echt anfährt. Also wenn du den Text übersetzt, wie Jesus sagt, was ist doch nicht, das war schön übersetzt, so ganz zart, so für unsere Gesellschaft, für unsere Zeit. Ne? Was ist das? Unser Problem ist es doch nicht. Ne? Eigentlich steht da, Weib, was habe ich damit zu schaffen? Also er fährt eigentlich gefühlt seine Mutter richtig an und sagt, Frau, du hast ja gar nichts zu melden. Ich glaube, es geht dabei nicht darum, dass er seine Mutter nicht respektiert. Geht auch dabei nicht darum, dass er irgendwie ein falsches Frauenbild hatte. Ganz im Gegenteil, Jesus hat dafür sehr eingestanden. Sondern es geht eher darum, dass er deutlich macht, du bist meine Mutter, wir haben eine enge Beziehung. Und trotzdem wird Gott nicht etwas tun, nur weil du jetzt kommst und irgendwie wir Vitamin B miteinander haben. Weil du das jetzt bist, meine Mutter, und deswegen gehen wir mal einen anderen Weg. Deswegen mache ich es jetzt mal anders. Er macht deutlich, nein, ich tue das, was Gott will, dass ich tue. Und nicht das, was du jetzt gerade mal möchtest, weil es irgendwie gut wäre. Und doch merkt sie, ja, das Eigentliche ist noch nicht dran, aber hier mitten im Alltag, hier in dieser Mitten-Alltagssituation, Hochzeitssituation, hier liegt eine Chance, auf das Grundlegende hinzuweisen, um was es Jesus eigentlich geht. Im Johannesevangelium kommt die Mutter Jesu, Maria, genau zweimal vor. Das ist relativ wenig. Ja, so Ich meine, in der katholischen Tradition, da ist Maria allgegenwärtig gefühlt. Im Johannesevangelium sind das nur zwei ganz kleine Anekdoten. Die erste ist hier, bei dieser Hochzeit zu Kana, wo sie sagt, hier, kümmere dich doch mal drum. Und das zweite, vielleicht wisst ihr es der ein oder andere, das zweite ist am Tag der Kreuzigung, direkt unterm Kreuz, als Jesus schon am Kreuz hängt und er dann zu seiner Mutter und zu seinem Jünger Johannes sagt, das ist jetzt deine Mutter, das ist dein Sohn, kümmert euch umeinander, seid füreinander da. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Johannes sie nur an diesen zwei Stellen erwähnt. Und ich glaube, diese Hochzeitsgeschichte, die weist darauf hin, um was es eigentlich geht, dass es um was viel Größeres geht. Tut, was immer er euch befiehlt, sagt Maria. Sie hat großes Vertrauen. Sie sieht den Mangel, sie sieht die Not, aber sie weiß, wem sie vertrauen kann. Maria gibt Jesus das letzte Wort. Sagt, du darfst, du entscheidest. Ich habe keine Macht, ich habe keine Mittel und das ist auch gut so. Sie benennt die Not, ohne die Lösung dafür zu kennen. Sie kommt einfach mit der Not zu ihm und sagt, und du entscheidest. Einige von euch haben mitbekommen, wir haben als Familie ein Haus gekauft und ich bin jetzt gerade am Renovieren dabei. Wir haben vor knapp 2 Wochen den Schlüssel bekommen und dann sind wir rein und die ersten Tage habe ich versucht, den kleinsten Schrank, den ich bei mir hatte, schon mitzunehmen und in den Keller zu stellen, weil der Kellerraum ist fertig, ein Wohnraum im Keller und ich wollte den Schrank da reinbuxieren und dann komme ich da an, es war schon Abend, ich war müde, ich habe noch versucht, andere Sachen vorher zu machen. Oh, ich habe den Schrank da nicht reingekriegt. Das war alles so eng in dieser Kellertreppe und da runter und dann ist mir im wahrsten Sinne die Decke auf den Kopf gefallen. Also gedanklich, ne? Ich habe gedacht, es ist so eng. Ich wohne hier in diesem Riesenhaus, wir haben so riesenhohe Decken und auf einmal war das alles so klein und ich habe, was haben wir getan? Was haben wir getan? Wir haben einen großen Fehler gemacht, den wir machen konnten oder was auch immer. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten gesprochen, die auch ein Haus gebaut oder gekauft haben. Wir sagen, es ist ganz normal, es gibt diese Phasen, entspann dich, komm damit klar. Aber ich habe was gemerkt mit dieser Situation und in den nächsten Tagen, also ich gemerkt, boah, es stresst mich so sehr. Und ich bin dann irgendwann in das Haus gefahren, wo keiner da war, habe mich in den leeren Raum gesetzt, bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, so Herr, wir ziehen da hin oder wir haben das gemacht, weil wir das Gefühl hatten, dass du uns da haben willst. Ich glaube, es ist für unsere Familie, es ist super, aber ich glaube auch, dass er uns beruft, in diesem Stadtteil, in diesem Ort irgendwie unterwegs zu sein und einen Ort zu schaffen, wo Menschen ihm begegnen können. Und ich habe mich hingekniet und gesagt, ich kann es jetzt nicht, ich bin hier an meiner Grenze. Du hast mich nicht berufen dazu, Häuser zu bauen. Das ist nicht meine Grundstärke. Das ist nicht das, worum es mir geht. Du hast mich dazu berufen, Reich Gottes zu bauen irgendwie. Also den Menschen von dir zu erzählen. Ja? Zu predigen oder bei den Menschen zu sein. Da fühle ich mich wohl, da bin ich zu Hause, das funktioniert irgendwie. Aber das andere, also wenn du das willst, dann musst du dich jetzt um dieses Haus kümmern. Und ich kümmere mich weiter um das, wozu du mich berufen hast. Und das Spannende war, dass wirklich eigentlich just in dieser Woche ich auch gemerkt habe, was mir da hilft und Gott irgendwie, ohne dass die Menschen das wissen, Leute berufen hat, zu kommen, um mir Vertrauen zu schenken. Es kamen Freunde aus unterschiedlichen Ecken, teilweise sitzen sie hier, die mir Vertrauen geschenkt haben, weil sie gesagt haben, hey, wir kommen mit dir dahin, wir helfen dir damit, du bist damit nicht alleine. Sich die Sachen angeguckt haben und ich gemerkt habe, wie dieser Druck von mir wieder runterging, weil diese Menschen da waren, die Gott hingeschickt hatte. Und ich hatte es nicht geplant. War einer sogar, ne, der müsste eigentlich in Indien sein. Der war beruflich in Indien und müsste da bis Anfang Oktober sein. Und hätte ich gut gebrauchen können bei der Hilfe, aber war jetzt nicht da. Und wir hatten was zusammen geplant und ich habe ihm dann eine Nachricht geschrieben, sagen, hier, ich habe zu viel, das macht keinen Sinn, ich muss das absagen, wir müssen das abblasen. Und dann schrieb er mir, ja, das kannst du mir dann gleich selber erzählen, weil ich bin gerade in Frankfurt gelandet. Und ich dachte, hä, was, wieso? Und es war echt ein Geschenk von Gott für mich in diesem Augenblick, nachdem ich auf den Knien saß und gesagt, du musst das Haus bauen, dass er dann kam am nächsten Tag, mit mir alles angeguckt hat, die ganze Elektrik jetzt macht in diesem Haus und es irgendwie läuft. Vertrauen im Mangel. Maria hat dieses Vertrauen im Mangel. Aber ich glaube, sie weiß auch ganz genau, es geht nicht nur um diese eine Situation. Das Vertrauen beruht nicht darauf, auch in unserem Alltagsleben, dass Gott unsere Situationen löst, in denen wir gerade drin stecken. Es ist schön, wenn wir es so erleben dürfen, wenn er da mal eingreift, wenn auf einmal der Wein doch nicht leer ist, wenn ich doch Hilfe habe mit Leuten, die mir helfen bei diesem Haus. Aber das ist nicht das Eigentliche, um was es geht. Und ich glaube, das ist auch der große Grund, weshalb wir Vertrauen haben können. Weil wenn es nur das wäre, dass Gott unsere Alltagssituationen glättet, dann steht dieses Vertrauen, dann steht diese Grundlage, diese Basis auf ziemlich wackeligen Füßen. Es ist was viel Größeres. Und das führt mich zum dritten Punkt, Verwandlung des Unvollkommenen. Da stehen leere Wasserkrüge irgendwo rum. Leere Krüge und er lässt sie damit Wasser füllen. Ich habe mir gedacht, naja, kennt ihr vielleicht auch die Geschichte, wo Jesus 5000 Leute speist? Der hätte das auch anders hinkriegen können. Der hätte auch sagen können, die Weinkrüge sind jetzt wieder voll. Schnips, und dann sind sie wieder voll. Bin davon überzeugt. Der hätte nicht diese Steinkrüge gebraucht und der hätte auch kein Wasser gebraucht, um Wein zu machen. Aber er entscheidet sich dafür, diese Krüge zu nehmen. Warum eigentlich? Und dann gibt es so ein kleiner Hinweis in diesem Text. Da steht nämlich, diese Krüge waren dafür vorgesehen, für das Reinigungsritual der Juden. Es gibt das jüdische Gesetz, das Gott den Juden gegeben hat oder dem Volk Israel gegeben hat, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, sieht auch einige Reinigungsrituale vor, Waschungen, um symbolisch deutlich zu machen, wir sind unrein, wir können vor Gott nicht bestehen aufgrund unseres Lebens. Und jetzt machen wir diese Rituale, um uns Gott nähern zu können, dass Gott irgendwie sich gnädig stimmt. Aber diese Krüge sind leer. Die stehen da in der Ecke rum. Und genau in diese Krüge, die eigentlich für rituelle Waschungen vorgesehen waren, lässt Jesus jetzt Wasser einfüllen und verwandelt aus diesen Krügen das Wasser in Wein. Diese Krüge stehen eigentlich für das Gesetz. Und sagen, das, was der Mensch eigentlich tun müsste, um vor Gott gerecht stehen zu können, vor Gott gerecht sein zu können. Und das geht nicht, diese Krüge sind leer. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können es noch so versuchen, mit allem, was wir tun können, vor Gott gerecht zu werden, noch so super verhalten und noch so viel Bibel lesen und auf den Knie sitzen, wie auch immer. Das Eigentliche, die eigentliche Not, die uns Menschen alle betrifft, die kriegen wir von alleine nicht weg. Spannend ist auch, dass es 6 Stück sind, könnte man auch. Zahlenmystik ist im Judentum auch weit verbreitet. 6 ist eine unvollkommene Zahl. Die 7 wäre eigentlich die vollkommene Zahl gewesen. Gehen wir nicht tiefer darauf ein, aber auch das spricht ein bisschen dafür. Die Krüge stehen für unsere Grenzen. Die Krüge stehen für unsere menschliche Begrenztheit. Und Jesus nimmt jetzt das Vorhandene, den leeren Krug, das einfache Wasser und verwandelt es in etwas Neues. Das Alte, vielleicht das Gesetz, die Vorschriften. Es wird erfüllt mit Freude. Es wird erfüllt mit Leben. Es wird erfüllt mit Wein. Wein steht für die Freude. Wein steht für das Leben. Jesus verwandelt das Unvollkommene und das führt direkt zum vierten Punkt, über das Genug hinaus. 6 Krüge a 100 Liter. Also, das ist nicht so ein bisschen. Also 600 Liter Wein. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele Leute bei dieser Hochzeit waren, aber ich gehe davon aus, da hätte das ganze Dorf eine ganze Zeit lang dran trinken können, um diese 600 Liter Wein zu vernichten. Das ist nicht knausrig, dass es gerade so reicht. Das ist grenzenlos großzügig, überfließend und, wie wir mitkriegen, von bester Qualität. Das ist nicht einfach nur so, naja, komm, brauchen wir uns jetzt so anstrengend, Wein, Wasser, ein bisschen wässrig wird er schon sein. Nein, ganz im Gegenteil, das ist beste Qualität. Wenn Gott handelt, wenn Gott eingreift, wenn er kommt, dann fließt seine Liebe über. Seine Liebe, das, was er uns gibt, das ist nicht nur irgendwie so, dass es gerade so reicht für unseren Alltag. Dass wir irgendwie so durchkommen und uns bis zum nächsten Wochenende schleppen. Sondern das ist über alle Maßen großzügig und mehr als genug. Der 5. Punkt, da geht es um den eigentlichen Gastgeber. Und das ist vielleicht der Kern in dieser Geschichte. Dieser Zeremonienmeister, ein schönes Wort, finde ich, ne? Also so, könnten wir ja auch einführen. Der Frank, nicht der Moderator, ist der Zeremonienmeister, der sich den Gottesdienst führt und den Wein vorkostet oder sowas. Wäre auch schön. Der Zeremonienmeister denkt natürlich, der Bräutigam ist der Gastgeber, ne, der ist der Gastgeber von so einer Hochzeit, der Bräutigam ist jetzt auch für den Wein zuständig und sagt, naja, ist aber komisch, was du hier machst. Normalerweise läuft das doch andersrum. Normalerweise kommt der gute Wein zuerst und dann, wenn die Leute nicht mehr so merken, dann machen wir es ein bisschen billiger. Und du machst es genau andersrum. Er weiß gar nichts davon, dass dieser Gastgeber auf dieser Hochzeit wahrscheinlich mit großen Augen vor ihm stand und dachte, ja, keine Ahnung, was du meinst, aber ja, wird so sein. Jesus ist der eigentliche Gastgeber und das wird deutlich in dieser Geschichte. Er lädt ein zu einem Fest. Er lädt ein zu einem Fest, wer aus dem alten Leeren etwas Neues macht. Er lädt ein dahin, wo das Leben überfließt, in Fülle, in bester Qualität. Vielleicht ist euch aufgefallen, wie dieser Text beginnt, dieser Abschnitt. Am dritten Tag steht er. Oder am übernächsten Tag, glaube ich, ist es so beschrieben. Am dritten Tag aber ist diese Hochzeit. Und auch da baut Johannes ganz bewusst, glaube ich, eine Analogie ein, eine bewusste Klammer ein, weil am dritten Tag ist Jesus auferstanden von den Toten, nachdem er gekreuzigt wurde. Am übernächsten Tag ist Jesus auferstanden von den Toten. Und auch hier wieder so ein kleines Wort, was eigentlich dazu führt zu sagen, die Geschichte handelt nicht von irgendeinem Wunder, wo halt aus Wasser Wein wird, sondern sie handelt von etwas viel Größerem. Von dem eigentlichen Gastgeber des Lebens. Dem eigentlichen Bräutigam. Johannes beschreibt es dann später, also er beschreibt es wie ein anderer Johannes, verwirren, wenn die alle Johannes heißen, Johannes der Täufer nämlich, also der Cousin von Jesus, der ihm vorausging und als Prophet auf ihn hingewiesen hat, der wird verhaftet und wird zum Tode verurteilt. Und er gibt dann nochmal Zeugnis ab. Und was sagt er? Jesus ist der eigentliche Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam, der seine Braut ruft. Und dann auch später in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wo Johannes, der auch das Evangelium geschrieben hat, eine Vision bekommt von Gott, wie das in der Endzeit, wie es zukünftig sein wird, da steht Folgendes in Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich ein reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Der Engel befahl mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Und das beschreibt in dieser Vision, da wird es ein großes Hochzeitsfest geben. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er sichtbar wieder da ist, wenn alle Menschen erkennen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und da werden alle die zu ihm gehören, und man sagt, das ist die Gemeinde. Also geht nicht um das Haus, geht nicht um die Kirche, geht nicht um die Mitgliedschaft, sondern die zu ihm gehören, die ihm nachfolgen, das ist die Gemeinde. Das wird die Braut sein. Und er der Gastgeber, er der Bräutigam. Und dann wird dieses Leben in Fülle nicht mehr aufhören. Jesus lädt uns ein. Das, glaube ich, das, worum es eigentlich geht. Ich bin überzeugt, in dieser Szenerie von dieser Hochzeit zu Kana hatte Jesus diese himmlische Hochzeit die ganze Zeit vor Augen. Wäre schön, wenn wir heute Abend mal feiern könnten, muss ich ehrlich gestehen. Ja? Das war so. Jesus ist der Wein. Er hat gesagt, das ist mein Blut. Dieser Wein, dieses Leben, da steckt mein Ding, das habe ich für euch getan. Das ist das Blut, was ich für euch am Kreuz vergossen habe, damit ihr Leben haben könnt. Trinkt daraus, nehmt es in euch auf. Bindet euch daran, vertraut dem mit allem, was ihr habt. Dann werdet ihr das Leben haben. Nächste Woche feiern wir Abendmahl. Ja, also könnt ihr euch gedanklich eine Woche darauf vorbereiten und dann richtig nochmal mit diesem Gedanken vielleicht auch nächste Woche zum Abendmahl kommen. Wir haben Grund zur Freude. Ich habe angefangen mit ein Fest. Jesus macht deutlich, wir sind schon Teil dieses Festes. Er ist der Gastgeber und wir sind eingeladen, an diesem Fest teilzunehmen, an diesem überfließenden Fest. An dem Fest, zu dem wir nichts beitragen können. Unsere Lebenskrüge sind leer. Wir können noch so viel schrubben und waschen und religiös sein, wie wir wollen. Davon wird dieser Krug nicht voll. Aber er füllt ihn mit bestem Leben, mit bestem Wein. Und wir sollen uns freuen darüber. Wir sollen feiern. Dieses Leben hier auch auf der Erde, in all den Herausforderungen, ist schon ein Fest, weil der Sieg schon klar ist, weil er sein Blut schon gegeben hat, weil er das Leben schon ausgegossen hat. Ich hatte dem letzten ein interessantes Gespräch mit ein paar Bekannten beim Kaffeetrinken und die sind nicht so in Gemeinde unterwegs und lesen auch nicht so wirklich Bibel. Und wir kamen irgendwie darauf zu sprechen, wie das denn ist, wenn das Leben zu Ende geht. Und trotzdem merken diese Menschen, ja, ich habe das Gefühl, das ist jetzt noch nicht alles. Und dann haben wir uns ausgetauscht drüber und ich als Pastor darf dann auch immer meinen Senf dazugeben. Und die haben mich dann gefragt, wie es mir da geht. Und ich habe gesagt, ich habe auch mit den ganzen Nachrichten, ne, die so kommen, und oh, wo entwickelt sich das hin? Und ich habe gesagt, ja, eigentlich, ich bin davon überzeugt, das Beste kommt noch. Ja, wie, was meinst du jetzt so, in deinem Leben oder so? Nee, ich glaube, vielleicht auch in meinem Leben, aber ich glaube, das geht über mein Leben hinaus. Das Beste, dieses Feste, das kommt erst noch. Das wird erst noch richtig sichtbar, auch wenn es schon in gewissen Weisen da ist und wir davon zehren dürfen und wir es leben dürfen. Aber wir haben Grund zur Freude, weil da was feststeht, was noch kommt. Vorfreude. Wir dürfen uns jetzt in jeder Situation schon vorfreuen auf diese Hochzeitsfeier, die da aussteht. Wo die Krüge nicht leer werden. Wo der beste Wein ausgeschenkt wird. Jesus schenkt nicht den besten Wein am Anfang aus und dann geht es wieder runter. Sondern der beste Wein kommt zum Schluss. Das ist so anders, als die Welt funktioniert. Das fällt dem Zeremonienmeister ja dann auch auf. Das ist so anders, als das, wie wir unser irdisches Leben aufbauen. Aber bei ihm ist es so. Und er lädt uns jetzt schon ein, ihm zu vertrauen. So wie Maria loszulassen und zu sagen, ja, alles, was er sagt, tut, weil dann wird es richtig gut. Im Mangel Vertrauen. Das Leben ist ein Fest, wir sind eingeladen. Ich habe euch noch zwei Bibelstellen mitgebracht aus dem Alten Testament, wo auch da schon darauf hingewiesen wird, wie wir eigentlich leben sollen. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Lasst uns jubeln und fröhlich sein. Lasst uns feiern, steht da, weil Gott diesen Tag gemacht hat, weil er da ist, weil er die Kontrolle hat. Oder in Nehemia 8, Vers 10. Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Ja, das kann man jetzt, ne? Also Ernährungsberater unter uns. Sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Lieben, ich möchte uns an dieser Stelle einfach nochmal einladen und hinterfragen, wie leben wir unser Leben? Gerade wenn wir das, was Jesus für uns gemacht hat am Kreuz, für unser Leben in Anspruch nehmen und sagen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Ich glaube daran, dass bei ihm die Fülle des Lebens ist. Dass bei ihm die Reinheit ist, die Vergebung, wo ich reingewaschen wäre, wo ein neues Leben beginnt. Ich traue ihm das zu, dass er in jeder Situation die Situation drehen kann. Dass er alles auf den Kopf stellen kann. Und ich vertraue ihm, dass er mein Leben in der Hand hält. Wie leben wir dann, wenn wir das glauben? Oh, ist das so schwer. Oh, die Nachrichten. Und der Job. Und die Kollegen. Und die Nachbarn. Ja, wir finden so viele Gründe, weshalb wir nicht gut drauf sind. Was uns nervt, was schwierig ist. Aber ich glaube, Jesus möchte uns einladen zu sagen, lasst uns fröhlich sein, lasst uns feiern, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Es gibt, glaube ich, keine bessere Botschaft, die wir dieser Welt geben können, als zu sagen, hey, wir haben Grund zu feiern und wir haben wirklich Grund zu feiern. Und das tun wir auch. Und dazu brauchen wir nicht 600 Liter Alkohol, sondern da reicht das, was Jesus für uns getan hat, um wirklich feiern zu können. Nimm den Gedanken nochmal mit in die kommende Woche. Ich fände es schön, einfach mal zu überlegen, so zu fragen, ist diese Freude, die Freude am Herrn, das, was Jesus für uns getan hat, ist das wirklich meine Stärke? Ist das meine Kraft? Ist das die Basis, auf der ich stehe? Ich glaube, ich bin fertig. Ich danke euch und jetzt lasst uns miteinander beten. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du der wahre Gastgeber bist, dass du uns einlädst zu diesem Fest, dass du alles vorbereitet hast, dass du den Grund des Festes schon getan hast am Kreuz von Golgatha, dass es vollendet ist, dass deine Zeit gekommen ist und die jetzt da ist. Du regierst, du hast alles in deiner Hand. Dein Blut hat ein für alle Mal für die Versöhnung gesorgt, für das Miteinander von Mensch und Gott, wozu wir geschaffen sind. In dieser Gegenwart Gottes, in dieser Gemeinschaft mit dir, allmächtiger Gott, wo die Fülle des Lebens für uns bereit liegt. Wo unsere Seele atmen darf, wo wir sein dürfen, wer wir sind in deinen Augen wirklich.
wo Versorgung ist, wo mehr als genug ist. Jesus, ich bete darum, dass du uns in den Zeiten, in unserem Alltag, mitten in unserem Alltag, wo wir das Gefühl haben, oh, uns geht irgendwie die Luft aus, der Wein ist irgendwie leer, dass diese Freude in uns wächst. Dass diese Freude an dir viel größer ist als die Sorgen. Dass diese Freude an dir viel, viel größer ist als all die Fragen, all die Zweifel, all das, was wir nicht kontrollieren können. Dass wir dieses Vertrauen der Maria irgendwie in uns tragen, zu sagen, egal was die anderen sagen, mach Folge dem, was Jesus sagt. Um dann zu staunen. Und dann vielleicht auch zu kosten von diesem Leben. Einfach auch mit dieser Perspektive her, dass dieses irdische Leben nicht das ist, wo wir alles erfüllen müssen. Wo irgendwie die Fülle rausgeholt werden muss und wir uns kaputt machen in all dem, was wir erreichen wollen oder meinen, erreichen zu müssen, sondern unsere Perspektive bei dir liegt. Und das Beste noch kommt. Jesus, wie gut, dass du in unserem Alltag unterwegs bist. Wie gut, dass du auch da immer wieder eingreifst. Wie gut, dass wir das immer mal wieder schmecken dürfen, dass du da bist und so ein bisschen von diesem Wein kosten dürfen. Ja, und ich möchte dich auch bitten, dass du uns Zeit dafür schenkst, dass du uns gebrauchst, um das anderen deutlich zu machen. Ja, das überfordert mich manchmal. Wir beten als Mitarbeiter vor den Gottesdiensten immer, dass wir Antwort auf menschliche Nöte sind, die von dir ausgehen. Und dass du in dieses Miteinander erfüllst, dass wir uns gegenseitig begegnen und gegenseitig diese Hoffnung, diese Freude zusprechen. Und das passiert hier. Und wir merken es oft so wenig, wie du uns gebrauchst. Und umso mehr bitte ich dich, dass du, wir müssen es gar nicht merken, aber ich bitte dich einfach, dass du unsere Hände füllst, dass wir austeilen können, hier auch im Miteinander. Deswegen kommen wir zusammen in deinem Namen. Und jetzt wollen wir dich loben und ehren, Jesus. Wir wollen, dass diese Freude in unseren Raum gewinnt. Und ich glaube, es hilft, wenn wir manchmal da einfach das aussprechen, wenn wir es aussingen, wenn wir anfangen zu jubeln vor dir. Danke. Danke, dass du der Grund dafür bist. Amen.